Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tech, KI und Schmetterlinge. Der Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologieanbieter für europäische digitale Souveränität. Das Thema, das wir heute besprechen möchten, ist eins, was sich wie so ein Netz durch diese gesamte KI-Blase, durch den KI-Komplex durchzieht. Eigentlich durch Technologie schon immer und durch Gesellschaft erst recht. Es geht nämlich um die verschiedenen Ausprägungen von Macht, gerade auch in Verbindung mit Technologie und Kommunikation. Das hört sich erstmal verkopft an, das hört sich erstmal sehr fast philosophisch an und Technikphilosophie steckt auch drin, Kopf steckt ohnehin drin. Das ist schon eine intellektuelle Sphäre, in der wir uns bewegen, aber es gibt ein ganz großes Gegengewicht, nämlich wie redet man eigentlich über Technologie und künstliche Intelligenz in der Öffentlichkeit? Und zwar so, dass auch die Leute das verstehen, die sich vielleicht sonst nicht Vollzeit mit dem Kopf im Serverschrank dafür interessieren. Meine Gästin heute ist jemand, der genau das vor einem guten Jahr für sich entdeckt hat, nämlich der Öffentlichkeit künstliche Intelligenz auf eine Weise zu erklären, dass die Menschen dort verstehen und auch fühlen, was und wie Technologie und speziell künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Bei mir ist nämlich Professor Dr. Alke Martens, Professorin für praktische Informatik. Habe ich das richtig verstanden, Alke?
Korrekt, ja, ist völlig richtig.
Das muss ich jetzt erstmal erklären. Also ich würde aus meiner Sicht natürlich sagen, unpraktische Informatik ist das, was am häufigsten da passiert. Was ist denn praktische Informatik?
Praktische Informatik ist in dem Fächerkanon der Informatik der Teil, der versucht, Forschungsergebnisse aus der Theorie zu übertragen in die Realität sozusagen. Also wir sitzen ja in der Informatikforschung oft auch im Elfenbeinturm, weil wir versuchen, Dinge zu entwickeln, die es einfach noch nicht gibt oder wo der Bedarf auch noch nicht klar ist. Der Kanon der Fächer der Informatik besteht aus der theoretischen Informatik, Datenbanken, Software Engineering und weiteren Fächern und dann eben dazu noch die praktische Informatik, bei der immer wieder versucht wird, die Modelle aus der Theorie in praktische Anwendungen zu überführen, kann man sagen. Und in meinem Fall ist es beispielsweise jetzt KI.
Ja, künstliche Intelligenz, das ist ja ein Feld, das seit ein paar Jahren, dreieinhalb könnte man sagen, geradezu explodiert. Und anders als viele andere Technologien habe ich den Eindruck, dass fast von Anfang an ein ziemlich substanzieller Teil der Öffentlichkeit, also auch von Leuten, die eben nicht so Hightech interessiert sind, merken, da ist was im Gang, das könnte mich betreffen. Da ist irgendwie etwas, wo ich sehe, damit habe ich zu tun, beruflich, privat. Ein paar Generationen, so würde ich sagen, Generation Z und Teile der Millennials, haben das längst in ihren Alltag adoptiert. Wir reden hier von Raten von ungefähr 50%, 60%, 70% der Menschen in bestimmten Alterszirkeln und auch bestimmten sozialen Ebenen, die künstliche Intelligenz benutzen. Aber da fängt es eben auch schon an, weil relativ viele Leute das eben auch noch nicht tun, unter anderem, weil sie es entweder nicht verstehen, weil sie Angst davor haben oder weil sie zu wenig wissen.
Mhm. Oder weil sie es nicht brauchen. Das darf ja auch nicht vergessen werden. Also es ist jetzt, vielleicht muss ich auf einer anderen Ebene anfangen. Die KI selber, die Idee der künstlichen Intelligenz kommt aus den 50er Jahren. Und in den 50er Jahren waren unsere Sichten auf Menschen, auf Psyche, auf Intelligenz und auch auf Maschinen und die Bedeutung der Maschinen noch eine gänzlich andere. Wir stehen dann sozusagen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit, wo es um Wiederaufbau ging und in einer Zeit, wo die ersten großen Erfahrungen mit der Wirksamkeit von Maschinen aus der digitalen Welt sozusagen gemacht wurden. Also die Enigma-Verschlüsselung, die einfach sagen Historikerinnen und Historiker doch deutlich in das Ende des Weltkrieges sozusagen eingegriffen hat, indem sie einfach sehr schnell war, Codes zu entschlüsseln und dann Standortvorhersagen sehr viel präziser zu ermöglichen. Es ging da um Übertragung von Informationen über militärische Informationen. Und seit den 50er Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert. Also unser Bild von Intelligenz, unser Bild von Informationsverarbeitung, die gesamte Psychologie hat sich verändert und natürlich auch die Informatik. Und das, was jetzt passiert ist seit 2023, 2024, ist, dass auf einmal ein Tool zur Verfügung steht, das so ein bisschen mit diesem Mäntelchen, dass es sehr, sehr viel mehr kann als vorher, auftaucht und ausgeschüttet wurde für die Bevölkerung. So, dieses Tool kann jetzt quasi alles, was ihr euch wünscht. Und diese Erzählung, dieses Narrativ, die ist nicht wirklich korrekt. Dieses Tool kann sehr viel. aber es bleibt trotzdem noch ein Tool. Und ich glaube, das, was einfach Hand in Hand gegangen ist, ist dieses große Verbreiten von Social Media, was ja auch ein Marketinginstrument ist, diese extrem große Bewerbung von KI als der neueste, Entschuldigung, heiße Scheiß, der jetzt verfügbar ist. Und dann Menschen, die auf einmal das hören konnten, über KI geredet wurde seit den 50er Jahren, aber es war vielfach doch nur ein wahlweise in Militär oder in Wissenschaft angesiedeltes Thema. Und es wurde, denke ich, durch diese enorme Verbreitung in Social Media auf einmal salonfähig gemacht. Und viele Leute können es benutzen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die es absolut nicht benutzen können und auch den Sinn davon nicht einsehen, warum sie es benutzen sollten.
Das finde ich super spannend, dass du nicht brauchen als Kategorie einführst. Das sind so Punkte, da merke ich, dass ich in, ich weiß nicht, ob man so Bubble sagen kann, aber sagen wir mal, in sozialen Zirkeln unterwegs bin, wo das Kriterium, brauche ich das eigentlich, gar keine Rolle spielt. Meistens sogar im Gegenteil. Das ist jetzt natürlich auch besonders darauf abzielend, dass das ein Teil meines Berufs ist. Aber meistens ist es halt im Gegenteil. Oh, schau mal ein Instrument. Ich weiß noch gar nicht, wofür ich es verwenden kann, aber ich benutze es mal. Vielleicht ergibt sich ja der Sinn da später. Ja, also das ist eher meine Perspektive. Das nicht brauchen, finde ich spannend, weil es aus meiner Sicht in den meisten Fällen eher eine Art noch nicht brauchen ist, einerseits. Und andererseits auch ziemlich genau in den Kern von unserer Sendung reinragt. Denn am Ende ist dieses Brauchen ja nichts, was man ganz alleine entscheidet. Brauchen hat auch immer so eine gesellschaftliche Komponente, so eine soziale Komponente, so, ich würde sagen, eine machtstrukturelle Komponente. Das ist bei Technologie ganz oft so. Das konnte man bei Social Media wunderbar beobachten. Ja, junge Menschen konnten bis, sagen wir mal, 2012, 2013 sich mehr oder weniger aussuchen, ob sie ein Social Media Profil haben oder nicht. Inzwischen, auch wenn man Social Media ein bisschen breiter versteht und da Messenger mit drunter erzählt, inzwischen hat man eigentlich nicht mehr die Wahl. Will sagen, gesellschaftliche Teilhabe ist nicht über Nacht, aber innerhalb sehr kurzer Zeit zu einer Frage davon geworden, ob ich Social Media benutzen kann, benutzen darf, weiß, wie es funktioniert und mich halbwegs da so den Dingen aussetzen kann, ohne zu große Schäden davon zu tragen. Ja, und genauso, glaube ich, kann es mit KI passieren.
Das ist zumindest ganz deutlich im Interesse der Firmen. Denn das, was jetzt momentan passiert, ist, dass ohne irgendjemand gefragt wird, sehr viele KI-Funktionen einfach integriert werden und in Tools ausgeliefert werden. Das startet bei Betriebssystemitäten, wo Default-Einstellungen einfach auf an sind für KI-Funktionen, sei es zum Beispiel bei Chatbots oder so. Und endet auch darin, dass viele Browser ausdrücklich zunächst mal KI-Zusammenfassungen der Ergebnisse anbieten, während jetzt andere Browser, und das ist so ein bisschen eine Gegenbewegung, ausdrücklich sagen, wir haben die Möglichkeit, eine KI einzubinden, aber du darfst auch ohne KI surfen. Und das ist das, wo meine Bubble im Grunde zweigespalten ist. Denn dadurch, dass ich KI-Umgang sehr kritisch und sehr vom Ziel gerichtet her auch diskutiere, bin ich als Forscherin eine, die sagt, natürlich brauchen wir KI und natürlich wird diese Forschung auch weitergehen. Und da gibt es auch großartige Sachen, die wir damit tun können. Das sage ich aber schon seit 20 Jahren. Und auf der anderen Seite haben wir die Realität, wo zum Beispiel meine Kinder bereits erkannt haben, dass der Nutzen von KI im Sinne von einer Browsererleichterung sehr, sehr viel Schaden mit sich bringt, weil zum Beispiel Rechercheergebnisse unglaublich stark verzerrt werden und dann hinterher sehr viel komplizierter wieder bereinigt werden müssen. Und da geht so die Schere auseinander. Diese Initialidee von 2024, es ist so geil, wir brauchen das unbedingt, würde ich sagen, flacht jetzt so ein bisschen ab. Das, wie du vielleicht auch sagen kannst, natürlich kann ich mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen. Ich kann mit einem Hammer auch Flaschen kaputt schlagen. Aber wenn ich ein Butterbrot streichen möchte, dann ist ein Hammer vielleicht nicht das richtige Werkzeug.
Und ja, das möchte ich das später noch ausprobieren. Ja, das genau. Möchte ich gerne ausprobieren, das mit einem Hammer zu machen, einfach weil ich da sehr trotzig und bockig bin.
Ja, glaube ich. Ich
lasse mir doch nicht meine Instrumente von dir jetzt kaputt. Nein,
versuch das gerne, aber mach einen Film drüber.
Was ich gut finde, du hast einen ziemlich großen Instagram-Kanal, einen der größten deutschen Instagram-Kanäle für KI-Erklärung, muss man sagen, mit einer sechsstelligen Followerzahl. Demnächst gehst du auf die 200.000 Followerinnen und Follower zu. Und wenn man sich anguckt, wie die Leute darauf reagieren, dann füllst du ganz eindeutig eine Lücke für das Publikum. Man erkennt das auch ein bisschen an deinen erfolgreichsten Videos. Die sind in der Spreizbreite, die du anbietest, von ziemlich High-Tech und wirklich informatischen Erklärungen, die du zwar so ein bisschen vereinfachst vollkommen klar, ist ja kein Oberseminar, aber die auch schon sehr technologisch orientiert sind, bis hin zu so ganz einfachen und schlagkräftigen Erklärungen für Alltagsfragen, wo Menschen etwas sich gruseln. Ja, ich glaube, eins seiner erfolgreichsten Videos handelt zum Beispiel davon, hört mich mein Handy ab?
Ja.
Das ist ein Evergreen der Fragestellung, der im Prinzip seit Erfindung von Smartphones in der Öffentlichkeit intensiver besprochen wird und dann mit Social Media nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Vor allem, weil die Social Media Unternehmen, bei denen man das vermutet, in der Zwischenzeit sich jetzt nicht unbedingt nur mit Ruhm bekleckert haben. Ja. Dann gab es von dieser Diskussion bei Amazons Alexa nochmal ein Strohfeuerchen. Und die große Auflösung, weil jetzt bei KI wieder die Diskussion noch kommt, werde ich abgehört, die KI kann reden, dann kann sie auch hören, die versteht mich, ist eigentlich immer mehr oder weniger die gleiche. Du erklärst, dass die Grundzüge davon, von diesem sogenannten Social Graphing, nach dem das häufig funktioniert, wo man denkt, oh, eben habe ich über Winterschuhe geredet und jetzt kriege ich irgendwelche Anzeigen für Winterschuhen, dass dieses Social Graphing im Prinzip seit den 60er Jahren und mit dem Schwerpunkt in den 70er Jahren diskutiert wird. Das gehört zu deinen erfolgreichsten Videos. Und das finde ich deswegen so wahnsinnig aufklärend und klug, weil du halt nicht sagst, hey, totale Entwarnung, stimmt gar nicht, sondern weil du ein durchaus gruseliges Thema zwar faktisch richtig auflöst, aber sagst, und trotzdem müssen wir uns auskennen, wir müssen Bescheid wissen, wir brauchen so eine Basis an Bildung rund um Technologie und künstliche Intelligenz, sonst können wir nicht einschätzen, welche Macht diese Technologie mit sich bringt.
Korrekt. Das ist ganz lustig, dass du das so formulierst, weil ich ja nicht nur praktische Informatik repräsentiere, sondern auch Didaktik der Informatik. Und da ist unser Erkläransatz so, da bilden wir Lehrerinnen und Lehrer aus. Wir haben im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern seit ganz, ganz vielen Jahren Informatik als Pflichtfach an der Schule ab Klasse 5, jetzt auch seit einiger Zeit. Und das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler, die hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Schulabschluss machen, also wir haben hier Gesamtschulen und Gymnasien, dass die ab Klasse 5 informatisch unterrichtet wurden. Und wir meinen damit nicht, dass sie in der Nutzung von Softwarepaketen von großen Anbietern geschult wurden, sondern wir meinen damit, dass sie begriffen haben, was ist eine Textverarbeitung, was ist eine Tabellenkalkulation, was ist ein Algorithmus und was ist ein Programm. Und der Erkläransatz, den wir brauchen, um Schülerinnen und Schüler abzuholen, der ist natürlich extrem niedrigschwellig. Und genau das ist jetzt das große Problem, wenn ich auch für Menschen außerhalb der Informatik Dinge erkläre, dann brauche ich andere Sprache, dann brauche ich andere Vokabeln. Das nimmt dann manchmal von der Sache, die ich erkläre, gar nicht den Schrecken. Aber ich hoffe, dass es so ein bisschen die Sensationsgier rausnimmt, indem ich versuche, das zu versachlichen. Also Social Graphing funktioniert ja nicht nur über Smartphones, das funktioniert über alles. Das funktioniert über Tracking im öffentlichen Raum, das funktioniert über die Dinge, die man einkauft bei großen Plattformen. Diese ganzen Bei Fernsehprogrammen, bei großen Anbieterinnen und Anbietern klappt das auch. Diese ganzen Verquickungen, das sind uralte Forschungskonzepte, die einfach funktionieren. Mein Vater war Psychologe, der hat das mal ganz schön gesagt. Er hat gesagt, wenn die Psychologie ein Konzept verworfen hat, weil es für die Psychologie nicht weiter taugt, kommt garantiert eine Informatikerin oder ein Informatiker an und sagt, geil, das setzen wir jetzt im Computer um. Mhm. Und genau dieses Motiv, das habe ich mit meinem Vater heiß diskutiert, also der war auch an der Uni, das habe ich mit ihm heiß diskutiert, als ich Studentin war und ihm gesagt hatte, wow, wir können alles, was Schülerinnen und Schüler machen wollen, können wir mit Algorithmen bestimmen vorher. Also wir können Verhaltensmuster absehen. Und da hat er gesagt, ja, geil, nein, wollen wir nicht. Haben wir in der Psychologie schon in den 60er Jahren erprobt, haben wir wieder zu den Akten gelegt. Und das wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Und es ist total irre.
Ja, und in diesem Irrwitz, der sich da wiederholt, liegt ja diese ewige Dualität, ja, diese Parallele ganz vielen Zwischenbeziehungen von Gesellschaft und Technologie, was auch so ein bisschen dein, ich würde nicht sagen Hobby, weil es ja auch gleichzeitig dein Beruf ist, aber man merkt, dass du da so eine persönliche Begeisterung dafür hast in deinen Videos. Vielleicht noch kurz hinterher geschoben, Social Graphing, also die Auflösung, warum so viele Leute glauben, dass das Handy einen abhören könnte, hängt damit zusammen, dass über soziale Netzwerke, aber eigentlich über die Verwendung von Internettechnologien und Vernetzungstechnologien insgesamt, dass dadurch eine Vielzahl von Beziehungen für die Maschine sichtbar werden. Das bedeutet, wer ist mit wem befreundet, wer geht wann zu wem und warum. Und dieses Warum, das entsteht vor allem durch Kombination mit dem Interest Graph. Der Social Graph sind die Beziehungen zwischen Menschen und auch Institutionen und teilweise sogar sowas wie einer Seite, ja, so einer Instagram-Seite oder einer Facebook-Seite. Und direkt daran angrenzt der Interest Graph, also die Interessenbeziehung. Und wenn man merkt, okay, 7 Freunde interessieren sich gerade für Reisen nach Korsika. Und im letzten Jahr, auch das war jetzt so ein Social Interest Graph sehr genau, im letzten Jahr waren 8 Freunde zusammen in Italien, oder sagen wir mal auf Sizilien, dann kriegt diese 8. Person, obwohl sie nie irgendwas dazu gesagt oder gesucht hat, plötzlich Reisen für Korsika angezeigt. Und genau das ist dieser Moment, wo Menschen denken, ich werde abgehört, ich werde abgelauscht. Das stimmt auf einer Metaebene tatsächlich, aber auf einer faktischen Ebene eben nicht. Das erklärst du super. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten in diesem Erklären drin und in dem zweiten Punkt neben der praktischen Informatik, die Didaktik. Ja, also die Art und Weise, wie vermittelt man wem was? Ja, so kann man es so ein bisschen runterbrechen mit Fokus aufs Wie. Mir kommt es so vor, Alke, als hätten wir speziell in Deutschland, aber eigentlich weltweit noch überhaupt nicht richtig durchdrungen, wie man vernetzte Technologie didaktisch den Menschen dort draußen näher bringt. Also so auf einer Art und Weise, wie Menschen zum Beispiel relativ von alleine Sprache lernen können, wenn sie Kinder sind. Wie wir es in der Schule geschafft haben, mehr schlecht als recht, wenn man mich fragt, aber wir es in der Schule geschafft haben, in bestimmten Bereichen jungen Menschen bestimmte Dinge beizubringen. Für Technologie fehlt da aus meiner Sicht noch ein riesiges didaktisches Konzept. Oder bist du da anderer Meinung?
Das ist eine schwierige Frage. Es gehen da bei mir gleich verschiedene Welten auf. Also das gesamte Konzept der Kognition basiert psychologisch und neurologisch gesehen auf der Idee der vernetzten Gehirnstrukturen. Und das, was in der Didaktik sehr, sehr lange schon klar ist, ist zum Beispiel, dass man Unterrichte am besten so aufbaut, dass man einen Lebensweltbezug herstellt für die Kinder, die da sitzen. Dass man sie dort abholt, wo sie ihren eigenen Erfahrungshorizont haben. Und das, was man dann didaktisch macht, ist, dass man Verknüpfungen schafft. Also zum Beispiel gibt es ein didaktisches Konzept, das heißt benutzen, analysieren, gestalten. Da nimmt man zunächst mal eine Technik, zum Beispiel so ein Raspberry Pi, und sagt, geil, das Ding blinkt, das tut irgendwas. Und dann gucken wir mal, warum es das denn eigentlich tut. Und danach versuchen wir proaktiv sozusagen, also von uns selbst aus kommend, damit etwas anderes zu machen. Das ist so wie, ich gebe dir den Hammer von vorhin, sagst, geil, damit kann ich einen Nagel in die Wand schlagen. Damit kriege ich, wenn ich richtig hart drauf haue, auch ein eckiges Klötzchen in ein rundes Loch. Und dann versuche ich mal, ob ich ein Brot damit schmieren kann. Und dann gucke ich mal, wie die Ergebnisse geworden sind. Und wir versuchen das eigentlich in der Gestaltung von Unterricht schon. Es ist aber jetzt nicht so, dass die informatischen Themen da so stark im Unterricht abgebildet werden. Also Informatik ist in vielen Bundesländern überhaupt noch gar kein Schulfach. Das, wo ich natürlich jetzt auch ein bisschen auf der Gewinnerseite stehe, ist, ich habe diese wunderbare Luxussituation, dass meine Kinder auf einer reformpädagogischen Schule sind, wo man auch ein reguläres Abitur machen kann. Das ist natürlich so Bildungshaushalt, das ist nicht was jeder ermöglichen kann, aber in dieser reformpädagogischen Schule wird sehr stark auf Vernetzung von Denken und Vernetzung von Kommunikationsstrukturen auch genau Wert gelegt. Das heißt, da sehe ich tatsächlich einen Nachholbedarf im Bildungssystem, das eben auch deutlich wird, und das klappt bei Kindern erst ab einer gewissen Reife, ab einer gewissen Altersstufe, dass etwas, das nennen wir spiralförmiges Curriculum, immer wieder Inhalte adressiert. Das läuft auch an staatlichen Schulen im Prinzip und dann auch die Möglichkeiten der Querverbindung ermöglicht. Und dann braucht man nur noch dieses Quäntchen Kreativität und freien Denkraum, der das dann richtig gut macht. Also ich glaube, so weit sind wir da gar nicht weg, um deine Frage nochmal aufzugreifen.
Ich sehe, was du meinst. Was mir vielleicht fehlt, ist insbesondere seit Ende 2022 gibt es ChatGPT. Ja, was mir da vielleicht fehlt, ist eine Form von prozessualer Didaktik, könnte man es nennen. Auch wieder ein bisschen sehr verkopfter Begriff. Was meine ich? Im Feld der Technologie, vernetzten Technologie, ist es schon länger erkennbar. Und bei KI ist es unübersehbar, dass sich das ganze Feld in einer Geschwindigkeit verändert, die atemberaubend ist einerseits und andererseits dazu führt, dass noch nicht mal Fachleute mit dieser gigantischen Erkenntnisgeschwindigkeit richtig Schritt halten können. Und jetzt kann man argumentieren, dass das, was am Ende rauskommt, noch nicht da ist, wo es sein sollte, dass insgesamt der Fortschritt, wenn man ihn tiefer betrachtet, nicht so schnell ist. Ich würde allerdings sagen, was wir gesehen haben, ist, dass eigentlich eine Form von Vermittlung fehlt, aus meiner Sicht, in der Öffentlichkeit. Ich habe bis jetzt eine Vielzahl von verschiedenen Kursen mir angeschaut in diesem Bereich. bei den großen Anbietern. Ich habe mir zwischen Bitkom und verschiedenen anderen Verbänden und den großen Technologiekonzernen angeschaut, was bieten die für KI-Kurse an, für Masterclasses. Was mir überall gefehlt hat, war ein Ansatz, der das aufsplittet und im Prinzip bei jeder Einheit sagt, das sind die Sachen, die stehen fest, die werden sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Das sind die Sachen, da können wir für den Moment annehmen, dass das so ist und bleibt und folgende Schlüsse daraus ziehen. Und das sind die Bereiche, da kann es sein, dass übernächsten Donnerstag schon alles, was ich in den nächsten 3 Minuten sage, hinfällig ist und ersetzt werden muss. Ja, ich nenne das prozessuale Didaktik und das ist so eine wiederkehrende Schwierigkeit. Ich bin, und da würde ich mich dafür interessieren, wie du das siehst, ich bin drauf gekommen, als ich mir aus Anlass von ChatGPT meine ersten Texte zu künstlicher Intelligenz angeschaut habe. Die waren nicht völlig falsch, aber es war einfach so, dass die aged like milk, würde man im Internet sagen. Ja, die sind nicht wirklich heute noch genussfähig oder informationstief, sondern die sind eher historisch interessant. Wie schreibt man einen Text, der in 3 Jahren noch Sinn hat im KI-Bereich und nicht völlig outdated ist, überholt ist? Und wie macht man ein Instagram-Reel, das nicht in 4 Wochen schon so aussieht, als wäre es von vor 3 Jahren.
Ich finde das total faszinierend, weil du hast ja eben schon angedeutet in deinem Text, dass du gesagt hast, man kann über diese Informationsgeschwindigkeit oder über diese Geschwindigkeit der Entwicklung auch unterschiedlicher Meinung sein. Und meine Welt sieht einfach ein bisschen anders aus als deine. Meine Welt sieht nämlich so aus, dass wir neuronale Netze-Technologie seit den 50er Jahren beforschen. Und es gibt in der Technik der neuronalen Netze ein ganz, ganz großes Problem. Das ist nämlich das Problem, dass die nicht wieder Sachen reproduzieren können, dass sie nicht, man nennt das jetzt auch explainable AI und da ist die KI sehr, sehr schwach. Das bedeutet für mich als Forscherin ist der Fortschritt überhaupt gar nicht schnell. Für mich als Forscherin ist es jetzt so, dass ich denke, geil, es wurde jetzt einmal ein großer Schritt gemacht, der einfach was zu tun hat mit der Masse der verfügbaren Rechenpower und mit der Masse der teilweise illegal erworbenen Datenbestände. Und das war der eigentlich riesig große Schritt. Dann gab es noch ein bisschen was fancy Mathematik dahinter, die sich auch weiterentwickelt hat, wo ich als Forscherin sage, okay, da ziehe ich jetzt meinen Hut vor. Das war eine wirklich geniale Idee. Also diese Token-Abstandsbemessung mit stochastischen Modellen, das war wirklich gut. Aber das ist eine vergleichsweise logische Geschwindigkeit gewesen. Das, was ich jetzt oder eine logische Entwicklung auch gewesen. Das, wo ich jetzt wirklich staunend davor stehe, ist, dass Dinge, wo wir als Informatikerinnen und Informatiker Jahrzehnte geredet haben, entweder gewarnt oder gesagt, lass uns das doch ein bisschen schneller machen, dass die auf einmal in dem Fahrwasser dieser KI-Entwicklung, vor allen Dingen der generativen Large Language Model Entwicklung, dass die auf einmal von Menschen auf der Straße und eben auch von geldgebenden Institutionen als gesetzt gesehen werden, wo wir uns vorher abgearbeitet haben. Also Smart Home Entwicklung haben wir schon gemacht. Da war noch kein 10er-Jahr in den 2000ern. Das war so 2008, 2009 haben wir über Smart Homes geredet und da gab es noch keine Staubsaugerroboter. Und jetzt sind all diese Leute dabei zu sagen, ja geil, egal, wir machen jetzt Vibe-Coding und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel die Roboter scheiße programmiert sind und dann kann man auf einmal als super Laie über Vibe-Coding die Kamera von irgendeinem Staubsaugerroboter meines Nachbarns auslesen und weiß ich, was bei dem im Wohnzimmer rumsteht. Das ist der Punkt, wo ich bei dir bin, wo wir sagen, okay, ja Leute, wir sind an dem Punkt, wo wir nicht mehr die Informatik als große Bubble sehen, die ein Wunderwerk an Technikinnovationen gibt, sondern wo wir sagen müssen, wir müssen als Gesellschaft die Leitplanken aufstellen, innerhalb der wir Entwicklung akzeptieren oder auch nicht akzeptieren. Weil das, was diese Entwicklung jetzt anders macht als bisherige, ist, dass sie massiv in den Privatraum reingeht. Das haben bis jetzt alle Sachen nicht gemacht. Also man kann
vielleicht war auch in den Privatraum, ne? Das ist auch so, ja, so ein erster Ausflug. Aber ich sehe total, was du meinst. Diese Form von Wissenschaft, die sehr lange betrieben worden ist, zum Beispiel für den Erkenntnisfortschritt, zum Beispiel auch um neue Produkte zu entwickeln, das hat sich KI-seitig. Du bist schon sehr, sehr lange in dem Feld. Ich bin auch schon ein paar Jahre dabei, schon bevor es hip war, sozusagen. Aber das hat sich lange hinter den Kulissen abgespielt. Ja, es gibt ein bekanntes Zitat von dem Chefwissenschaftler von Facebook, damals Meta, der KI Turing-Medaillenträger ist, Jan Le Cun nämlich. Ein Mann, der, sagen wir mal, starke Meinungen hat, das kann man erstmal so stehen lassen. Und der hat schon 2017 gesagt, Facebook would be dust without AI. Will sagen, damals war nach seinem Dafürhalten künstliche Intelligenz schon der wesentliche Bestandteil von mehr oder weniger allen großen sozialen Netzwerken. Der große Unterschied ist, dass durch generative künstliche Intelligenz man plötzlich direkt an der Maschine sitzt, auch als Laie und Laien. Als jemand, der eben nicht mit spitzen Klammern um sich wirft, so im Alltag. Und dieser Hebel, den versuche ich bei der Vermittlung von so KI-Themen immer so positiv wie möglich zu sehen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine interessante Unterscheidung zwischen uns, glaube ich, abseits davon, dass deine Wissenschaftlerin-Perspektive auch zu Recht und sinnvollerweise und ohne, dass ich da irgendwas dagegen sagen wollte, immer eine kritische Komponente hat, auch eine wirtschaftskritische Komponente, was so Machtstrukturen angeht. Ich sehe da so ein bisschen umgedreht, manchmal auch ein Ermächtigungsinstrument, ja, ein Selbstermächtigungsinstrument, was wahnsinnig viele Menschen nutzen können. Dass im Hintergrund auch Probleme stattfinden, hundertprozentig. Aber das habe ich bei sozialen Medien schon so gesehen, bei Smartphones so gesehen, dass wir überall Kameras haben in einer Qualität, wo man einen Film drehen kann, der hauptsächlich dann, wenn man Bock drauf hat und ein bisschen weiß, wie es geht, dreht man einen Film, der wäre vor 15 Jahren, er hätte ins Kino kommen können. Und ich sehe da jetzt eine Explosion der Möglichkeiten, gerade für Leute, die vorher weder die wirtschaftlichen Mittel hatten, noch so richtig die Know-how-Mittel hatten oder auch einfach nicht die Zeit hatten, um sich so reinzufräsen in diese Bereiche. Da sehe ich auf jeden Fall ein Machtinstrument für einzelne Menschen, oder? Siehst du das auch oder siehst du das eher kritisch?
Grundsätzlich sehe ich das auch so. Ich sehe aber nicht in allen Fällen, dass das positiv ist. Ich mache das an zwei Beispielen. Das eine ist, ich sehe Menschen, die mir vermitteln, zum Beispiel über Kommentare in Social Media, dass sie es unglaublich schätzen, dass sie ihre großartigen Ideen, die sie haben, jetzt einfach über eine Funktion in ChatGPT zum Beispiel in Romanform gießen können. Und das ist okay, das steht jedem frei, genauso wie es vorher jedem freigestanden hat, sich an den Schreibtisch zu setzen und wie du eben gesagt hast, sich richtig tief reinzufräsen und selber den Roman zu schreiben. Das ist sicherlich ein privater Genuss und das ist okay. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass das daraus entstehende Produkt qualitativ enorm gut ist. Und es bekommt auch eine gewisse Beliebigkeit und die Individualität geht dabei verloren, weil das, was da die Basis liefert für so ein Buch, ist eben eine stochastische Funktion, also ein Ähnlichkeitsmaß. Jetzt nicht zu viel Details dazu. Es ist nur so, dass wenn das eine Person macht, ist es für diese Person sicherlich ein Gewinn. Wenn das 100 Personen machen, dann entstehen da sehr viele Dinge, die keinen Innovationscharakter mehr haben. Aber es ist okay, es kann jeder machen. Ja. Und da sehe ich, das ist privat, das ist okay. Ja. Nur kurz die andere Seite. Die andere Seite ist zum Beispiel im Bereich des Vibe-Codings. Vibe-Coding ist ein mächtiges Werkzeug in den Händen von fähigen Programmiererinnen und Programmierern. Da ist es richtig geil, weil es Arbeitszeit spart. Und es ist auch von der Idee der Software, also wir haben angefangen mit Assembler-Programmierung, dann kamen solche Programmiersprachen wie ADA, dann kam C, dann kam C++ und es wurde im Laufe der Jahre immer komfortabler. Also wer mal C programmiert hat, weiß, wie komfortabel Python ist, aber es ist auch an manchen Stellen dann weniger flexibel als C zum Beispiel. Und jetzt kommt Vibe-Coding, diese Sprachen haben sich immer näher an menschliche Sprache angenähert, hatten dann zum Teil Compiler dahinter, um es in die Maschinensprache zu übersetzen. Und jetzt sind wir bei Vibe-Coding. Und wenn du jetzt sagst, geil, jetzt kann jeder, der eine geile Idee hat, sich eine App dafür programmieren, sage ich, bis dahin gehe ich mit. Das Problem ist, dass die App auch nach dem nächsten Software-Update laufen muss und nach dem übernächsten und nach dem überübernächsten. Das bedeutet, hier entsteht ein Markt, der eigentlich kein Markt ist, weil die Qualität der Produkte nicht aufrechterhalten können. Das ist so ein bisschen, als wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Papa, ich habe eine Eisschale aus dem See gefischt, wir brauchen jetzt keinen Kühlschrank mehr. Und du sagst, ja geil, super, aber drei Tage später ist die Eisschale leider weg und du brauchst doch einen Kühlschrank. Und das ist jetzt so ein bisschen dieses Ingenieurwissenschaftliche, wo Vibe-Coding zum Beispiel wirklich tolles Instrument sein kann, aber nicht langfristig genug so funktioniert, wie es funktionieren müsste, damit es wirklich diesen enormen Sprung in der Leistungsfähigkeit für, ich sag mal, Otto-Normalverbraucherinnen und Otto-Normalverbraucher wäre.
Was mich daran sehr fasziniert, Vibe-Coding kann man vielleicht nochmal zusammenfassen für die Leute, die da nicht so drinstecken. Vibe-Coding bedeutet mehr oder weniger, dass man mit ganz natürlicher, normaler Sprache programmieren kann und die KI den kompletten Rest macht. wenn man also sagt, ich brauche einfach eine To-Do-Liste, die nach folgenden drei Kriterien sortiert ist. Das Ganze bitte hinterher als App, die soll grün und blau sein und zum Anklicken und ich möchte es teilen können mit meinen drei besten Freunden. Dann baut die KI eine solche Software. Die Schwierigkeit, die da drin ist, die du gerade beschrieben hast, die ist eben häufig, dass das weniger nachhaltig ist. Viele Leute glauben, Software sei irgendwie so ein Produkt, das dann irgendwann fertig. Das Gegenteil ist der Fall. A, ist Software nie fertig. B, muss ständig nachgehalten werden. Und C, und das ist vielleicht das Entscheidende, das hast du auch schon angedeutet, gehen damit Sicherheitsrisiken einher, die unter Umständen massenhaft schwierig werden können, um es mal so auszudrücken. Unabhängig davon sehe ich, dass eine sehr ähnliche Diskussion schon mal geführt wurde. Ich war auch damals, ich will es gar nicht sagen, so als zu konfrontativ soll das nicht klingen, also auf der anderen Seite, finde aber wichtig, ausdrücklich wichtig und begrüße diese ganze Diskussion sehr, dass man abwägt, dass man eine Balance findet. Das war mit sozialen Medien. Und mit sozialen Medien, da habe ich ganz viele Leute gehört, die professionell publiziert haben, so Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, und jetzt kann ja aber jeder über Facebook oder Instagram oder Twitter irgendwas schreiben und sagen, und es findet gar nicht mehr nach redaktionellen Richtlinien statt und unsere ganzen journalistischen Kriterien zwischen Ethos und Technik, die werden nicht mehr berücksichtigt. Ich sehe das und wir alle sehen heute, wie bei sozialen Medien eine Vielzahl von Problemen entstanden ist, genau dadurch, ja, zwischen Fake News, Propaganda und einer Vielzahl von Verschwörungstheorien, die genau dadurch verbreitet werden konnten. Auch damals habe ich das aber gesehen und so sehe ich das heute auch. Ich würde nicht sagen, super Vibe-Coding, jeder macht alles, gar kein Problem, völlig. Ich glaube aber schon, dass wir, und das ist dann wieder der große und super wichtige Bogen zu deiner Kommunikation im Netz über KI, dass wir mit ganz vielen Regulierungen, gesellschaftlichen Konventionen, Gesprächen, Regeln, dass wir mit ganz vielen solchen Ansätzen versuchen können, sowas wie Vibe-Coding oder eben damals Social Media, so ein bisschen, sagen wir mal, die gefährlichsten Spitzen zu nehmen. Aber für mich führt mindestens mittelfristig in beiden Bereichen kein Weg daran vorbei, die Öffentlichkeit zu schulen. Will sagen, den Menschen zu erklären, was dahinter steht, wie das funktioniert, wo die Gefahren sind, an welchen Stellen wir aufpassen müssen und an welchen Stellen wir vielleicht ein bisschen ausprobieren können. Das sind so alles Punkte, da würde ich sagen, am Ende hat Technologie so eine große Wirkung auf das Leben der einzelnen Menschen, dass eigentlich jede Person das Wissen haben muss, um ihr Leben auch technologisch, auch mit KI, auch mit Social Media, auch mit Vibe-Coding selbst zu gestalten, wie er oder sie möchte. Und das ist für mich so der Gegenpunkt. Ja, und natürlich kann man sagen, wir sind da nicht, wir werden da nie sein. Aber ich finde, man muss beides versuchen.
Ich bin voll bei dir. Tatsächlich würde ich dir da gar nicht widersprechen. Ich denke immer, Aufklärung und Wissensverbreitung ist der erste Schritt in eine Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern. Und ich frage mich nur, manchmal wirkt auf mich Social Media so ein bisschen wie die Kneipe, die gerade hip ist und irgendwann ist sie nicht mehr hip und keiner weiß warum und die Leute ziehen weiter. Also ich habe vor 2 Jahren meinen Facebook-Account gelöscht, weil Facebook für mich einfach kein Kommunikationsmedium mehr ist. Ich habe meinen ersten Instagram-Kanal gehabt, da war das noch eine Plattform für das Verteilen von Fotografien, wo Fotografinnen und Fotografen ihre Bilder da reingestellt haben mit Angabe des Objektivs und der Belichtungszeit und sowas alles, um einen Austausch zu haben. Und auf einmal kam meine Tochter an und sagte, darf ich einen Instagram-Account haben? Und ich war so, hä, du fotografierst doch gar nicht, was willst denn du da? Und ich glaube ganz stark, dass diese Form von Plattformen eine Modeerscheinung sind, die ist jetzt gerade hip und die wird natürlich auch sehr stark getragen von Menschen unserer Generation, die einfach das total geil finden, dass sie sich über Technik vernetzen können. Bei meinen Kindern beobachte ich jetzt, sie sind beide so im Teenageralter, dass diese Plattformen zunehmend desinteressiert betrachtet werden. Und das ist super spannend, das zu beobachten, wie so Fünftklässler, Sechstklässlerinnen jetzt anfangen, mit Social Media umzugehen, weil es jetzt was passiert ist, ist wirklich total tragisch. Also sagen wir mal so, das Internet hat angefangen als freier Austauschraum, eigentlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, danach dann von allen. Und ich war lange in so einer Computer-Rollenspiel-Gaming-Community, wie alle Leute, die so in den 80er, 90er Jahren studiert haben in der Informatik. Und da war das unglaublich, dass man weltweit sich vernetzen konnte und spielen konnte. Und dann kam zunehmend mehr Werbung, dann wurde es zunehmend politischer, dann wurde es zunehmend breiter in der Öffentlichkeit und dann ging es ziemlich den Bach runter. Dann kam Web 2.0, man verlor die Sicherheit im Internet. So, und jetzt kommt Social Media. Das heißt, Social Media fing an als geil, wir vernetzen uns. Das war ja wirklich eine Aufbruchsstimmung, so 2015 ungefähr. Und dann kriegt es einen enormen Vorlauf 2020, 2021, da ist es quasi explodiert. Und ich würde mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, es ist tot, sondern ich würde sagen, es wird zunehmend uninteressant. Es wird zunehmend langweilig. Und das passiert, denke ich, mit all diesen Plattformen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es jetzt wirklich eine neue Welt ist, in die wir hinsteuern mit Social Media, mit so einer Bedeutungsschwere. Vielleicht bin ich einfach zu alt.
Ach, Alter ist ja am Ende nur ein kleiner Teil der Diskussion. Das sage ich mir mit zunehmendem Alter immer intensiver, weil ich auch wahnsinnig gut in Autosuggestion bin. Aber genau dieser Punkt, Sachen werden hip, Sachen sind dann irgendwann nicht mehr hip, ist einer, der aus meiner Sicht, du hast es vorher gesagt, WissenschaftlerInnen sind da schon sehr lange dabei, künstliche Intelligenz intensiv zu erforschen, der dazu beigetragen haben könnte, warum das so intensiv in den letzten Jahren hochgegangen ist mit der Beschäftigung mit KI. Warum also du ein Video machen kannst mit Technologie und künstlicher Intelligenz mit siebenstelligen Abrufzahlen und auch warum dein Account so schnell so groß geworden ist.
Ja, geil, ne?
Mein Erklärungsansatz bezieht sich auf, ziemlich bekannt, die Clarkschen Gesetze. Die Clarkschen Gesetze, das ist von Arthur C. Clarke, das ist ein, sagen wir mal, Science-Fiction-Autor, der relativ früh aber schon ganz viele technologische Dinge erkannt hat, die später ziemlich maßgeblich auch die Diskussion darüber geprägt haben. Arthur Clarke hat eine Art Vorhersagen oder Axiome geteilt, die drei Clarkschen Gesetze. Und das dritte ist für mich das Ausschlaggebende, warum es eine KI-Explosion gab nach ChatGPT. Das dritte Gesetz von Clarke heißt nämlich, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und warum ist das ausschlaggebend? Weil dieses Gefühl, da ist irgendetwas Magisches drin. Das sagt auf der einen Seite sehr gut, da ist eine Unverständlichkeit drin, die zumindest Leute, die sich damit nicht beschäftigen, nicht verstehen. Aber da ist auch irgendwo eine Mischung aus Faszination, Furcht und Wirkmacht. Drei Komponenten, die Magie beinhalten. Faszination, Furcht und Wirkmacht ergibt am Ende, dass Menschen plötzlich merken, das könnte mich betreffen. Da habe ich vielleicht davor Angst. Ist das vielleicht etwas, mit dem ich mich beschäftigen muss, damit ich nicht in 10 Jahren plötzlich komplett abgehängt bin oder in 2 oder schon in 5 Monaten? Und dieses dritte Clarksche Gesetz, wenn man das anlegt, dann gibt es immer dann so eine Explosion des Interesses für Technologien, wenn die Technologie auf den ersten Blick so wirkt, als sei sie magisch. Und genau das habe ich bei ChatGPT ganz am Anfang sehr häufig gesehen. Da kamen Leute auf mich zu nach Vorträgen und meinten, oh, was ist das denn? Ich hätte nie gedacht, dass künstliche Intelligenz so etwas kann. Man muss ehrlicherweise sagen, sogar Fachleute haben das nicht gedacht. Jedenfalls nicht, was die Geschwindigkeit angeht. Die meisten Leute lagen so 15, 20 Jahre zurück, was die Entwicklungsgeschwindigkeit angeht. Zum Teil auch heute noch. Aber was total in diese Richtung gezogen hat, war, plötzlich hast du etwas gemacht, eine Technologie vorgestellt und jeder Mensch, der sich damit 10 Sekunden auseinandergesetzt hat, hat gemerkt, das ist etwas kategorial Neues. Man könnte eben auch sagen, Magisches, wo niemand genau weiß, wie es funktioniert. Und ich glaube, deswegen gab es diese Explosion. Der Grund ist Magie, wie so oft.
Und Marketing.
Marketing auch, wobei ganz am Anfang ist OpenAI ja praktisch ohne Marketing gestartet, muss man dazu sagen, mit ChatGPT. Natürlich.
Genau, also GPT 1 und 2 waren noch ohne Marketing. Das ist, ja. Also das ist richtig. Aber GPT 3 war schon massiv vermarktet worden.
Gestartet ist dann ChatGPT mit 3.5, so einer adaptierten Version. Inzwischen haben wir 5.2, was GPT angeht, ChatGPT. Und das ist vielleicht genau der Punkt, diese Weiterentwicklung, auch diese schnelle Weiterentwicklung, dass wir im nächsten großen Block, im nächsten großen Themenblock mal kurz innehalten und uns vergewissern, was für Mächte dahinter stehen. Und Mächte gar nicht in so einer obskuren, darken Vision. Wir können gerne immer darüber sprechen, was da für sehr, sehr schwierige Charakter, in allermeisten Fällen Männer, dahinter stehen, die diese Technologien vorantreiben, aber ich möchte erstmal mich beziehen auf weniger die Leute, das ist auch zwar ein Punkt, aber eben auch auf die Instrumente. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von Cathy O'Neill, das ist eine Autorin eines viel zitierten Buchs, Weapons of Math Destruction. Math hier wie Mathematik geschrieben auf Englisch, also nicht Massenzerstörung, Waffen der Massenzerstörung, sondern Waffen der Mathezerstörung. Wahnsinnig schöner Titel. Und das ganze Buch handelt im Prinzip genau von dem Zitat, was damit verbunden wird. Ich zitiere das mal. Algorithms are opinions embedded in code. Algorithmen sind Meinungen, die in Code gegossen worden sind.
Korrekt. Schließe ich mich an. Habe ich fast nichts zu sagen. Ich mache das an einem Beispiel, vielleicht wird es dann deutlicher. Wir haben in einem großen Forschungsprojekt, in einem wirklich sehr, sehr großen, mit 7 verschiedenen Lehrstühlen dahinter, beforscht, wie wir in der Pflegeausbildung die Kommunikation in Form eines Chatbots mit einem dementen Patienten trainieren lassen können. Also Menschen, die als Pflegerinnen und Pfleger eine Ausbildung machen, wie können die in der Ausbildung bereits ohne Schaden an Patientinnen und Patienten anzurichten, wie können die üben, wie schwer demenzkranke Patienten sich äußern und wie sie sich idealerweise verhalten, damit diese Patientinnen und Patienten das tun, was jetzt in der Situation angemessen ist, wie zum Beispiel sich anziehen, zum Arzt zu fahren. Und die Waage, die man dabei halten muss, ist immer die Waage zwischen Wahrung der Autonomie bei dieser Person und Würde und auf der anderen Seite aber auch die Zielerreichung, weil ja auch die Zeitfenster sehr klein sind. Wir hatten da noch kein GPT. Wir würden heute versuchen, ein GPT so zu strukturieren oder auch eine andere Technologie, muss jetzt nicht ein GPT sein, sondern einfach ein generatives Sprachmodell, dass sie das kann. Aber wir haben uns an einer Stelle die Finger abgearbeitet und das war bei der Akquise der Daten. Weil es in Deutschland einfach nicht erlaubt ist, Menschen zu filmen, Menschen Dialoge rauszuschneiden, diese menschlichen Dialoge einfach als Daten zu nehmen. Und egal welche KI ich benutze, sie steht und fällt mit der Qualität und der Masse der verfügbaren Daten. Wenn wir keine Daten haben, können wir diese Daten auch nicht auswerten. Wenn wir geschickte Algorithmen haben und genügend viele Daten, dann können wir mit denen alles machen, was wir wollen. Wir brauchen nur noch eine genügend starke Rechenengine dahinter. Und das ist genau das, was dieser Satz sagt. Wir kriegen, wenn wir etwas tun wie das, was die großen Firmen weltweit gemacht haben, und ich meine jetzt nicht nur die amerikanischen, sondern eben auch die chinesischen Firmen, wenn wir uns erlauben, unter Ignorierung jeglicher Privatsphäre, alles, was im vermeintlich öffentlichen Raum geäußert wurde, also dieser Podcast, Fernsehprogramme, Social-Media-Beiträge, alles, was wir im Internet finden, alles, was wir an Büchern finden, in PDFs, wenn wir alle diese Daten nehmen und sie in diese großen Data-Monger, also diese Datenfresser, schütten, sozusagen, um bei einem allgemeingängigen Bild zu bleiben, dann können wir aus diesen Daten mit mathematischen Operationen alles rausziehen, was wir wollen. Im Guten und im Schlechten. Und der Flaschenhals bei jeder KI sind die Daten und die Qualität der Daten. Und dann greift Stochastik, das große Feld der Stochastik. Dann wird da ein Zauber draus.
Wer die Kontrolle über seine Daten abgibt, verliert die Hoheit über seine gesamte Strategie. Davon sind wir bei Schwarz Digits überzeugt. In einer digitalen Welt darf einseitige Abhängigkeit kein Dauerzustand für europäische Unternehmen und Behörden sein. Deshalb sind wir angetreten, um genau diese Unabhängigkeit zu sichern, aus tiefer Überzeugung für ein digital souveränes und wirtschaftlich starkes Europa. Wir definieren Souveränität als die Freiheit jedes Einzelnen, seine Daten und Prozesse zu behalten. Unsere Lösungen sind keine bloßen Versprechen, sondern in der täglichen Praxis erprobt. Allen voran bei den Unternehmen der Schwarzgruppe selbst. Wir nutzen unsere eigene Stackit Cloud, die Cybersecurity von XM Cyber, sowie gemeinsam entwickelte Lösungen mit LF Alpha, Wire und Google Workspace selbst, um eines der komplexesten Handelsökosysteme der Welt stabil und sicher zu halten. Wir befähigen unsere Kunden zu digitaler Leistungsstärke. Lösungsorientiert, verlässlich und mit der Sicherheit eines starken Partners. Schwarz Digits. Digitale Souveränität aus Überzeugung.
Ja, und dass diese Daten, mit der eine KI lernt, diese Chatbots, die wir alle kennen, werden ja trainiert, meistens mit Texten, weil es große Sprachmodelle sind. Jedenfalls, wenn sie Sprache ausgeben. Und diese Trainingsdaten, die sind ja nicht, darauf bezieht sich auch das Zitat, von Cathy O'Neill, diese Trainingsdaten, die sind ja nicht im luftleeren Raum entstanden und die Art und Weise, wie mit diesen Daten trainiert wird, ebenfalls nicht. Das kann man nicht nur auf positive Weisen sehr, sehr deutlich sehen an den Ergebnissen von künstlicher Intelligenz. Wir haben, um mal diesen, sagen wir mal, technologischen Raum in Nordamerika, wo sehr, sehr viele von den jüngsten großartigen Entwicklungen digitaler Natur entstanden sind, ob das jetzt Social Media Plattformen sind und die Cloud insgesamt oder das jetzt eben neuerdings künstliche Intelligenz ist. Wir haben da eine Sphäre, die zum Beispiel, und das ist unser zweiter Themenkomplex ja, nicht überragend angereichert zu sein scheint mit Frauen. Ja, das sind, was die öffentliche Wirkmacht angeht, durch eine Vielzahl auch von Verstärkungseffekten, von Filtereffekten, auch von ganz offener Frauenfeindlichkeit, die häufig damit reinspielt, sind das in den meisten Fällen Männer. Und da erkennt man immer wieder, auch und gerade durch die künstliche Intelligenz, dass da so ganz sanft am Anfang und irgendwann sehr stark spürbar Stereotype reproduziert werden, dass da Abwertungen passieren, manchmal so implizite Bilder gemacht werden, die ganz eindeutig frauenfeindlich sind. Ja, wenn man in ganz vielen Bereichen fragt, was sollte ich für einen Beruf annehmen, ja, dann muss die KI extra so programmiert werden, dass Frauen bestimmte Berufe überhaupt vorgeschlagen werden, weil das, was wir an Meinungen im Netz finden, an Inhalten im Netz finden, häufig eine gewisse Schlagseite haben. Das mag besser geworden sein über die letzten 15, 20 Jahre, das wird auch fast niemand bestreiten, aber besser heißt ja noch nicht gut einerseits und andererseits gibt es eben auch eine Vielzahl von Anekdoten, die ganz gut beschreiben, wie dieser große technologische Innovationsraum von Männern geprägt ist. Meine Lieblingsanekdote ist viel zitiert, eine der häufigsten Anekdoten aus diesem Bereich stammt von der NASA und zwar schon von Anfang der 80er Jahre. Das ist der erste Flug einer Astronautin in den Vereinigten Staaten ins All. Das war Sally Ride, die wurde 1978 ausgewählt und ist dann 1983 geflogen. Man kann sich gut vorstellen, was bei der Vorbereitung von so etwas Komplexem wie einer Raumfähre, mit der man fliegt und wieder zurückkommt, dass da nicht nur State-of-the-Art Digitalisierung verwendet worden ist, jede Menge Computer. Ja, wir haben einen riesigen Fortschritt zum Beispiel bei der Mondlandung gehabt, was Programmierung angeht, weil es notwendig war, mit Daten zu arbeiten, sondern dass diese Vorbereitung auch in jedem Detail von den besten Ingenieuren des Planeten versucht wird zu planen. Und ich habe an dieser Stelle absichtlich nicht gegendert. Diese Anekdote von Sally Ride lautet nämlich, dass sie 7 Tage ins All fliegen sollten und das Team der vorbereitenden Ingenieure waren ausschließlich Männer. Und sie sind dann auf Sally Ride zugekommen und haben gefragt, so geht diese Anekdote, die ist überliefert, ob jetzt in jedem Detail, darüber kann man diskutieren, aber so wird sie häufig erzählt. Sie sind auf Sally Ride zugekommen, das Team von Ingenieuren, und haben sie gefragt, ob für diese 7-tägige Reise 100 Tampons ausreichen würden.
Ich kenne die auch, ja.
Lassen wir das mal so im Raum stehen, ja? Und lassen wir das mal so im Raum stehen, dass zu dem Zeitpunkt auch noch nicht hundertprozentig klar war, wie Menschen im Weltall unter Schwerelosigkeit menstruieren, ja? Das hätte ja sein können, das zumindest theoretisch. Also man kann ganz viele Gründe finden, warum jemand auf so eine Idee kommen könnte. Was man aber nicht bestreiten kann, ist, dass ganz offensichtlich in der mehrwöchigen Vorbereitung von auch nur diese Frage zu stellen, ganz offensichtlich keine Frau beteiligt war. Ja, also da war offensichtlich niemand, der, also ich möchte jetzt nicht zu gemein sein, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da gar nicht zu viele Leute dabei waren, die überhaupt schon mal sinnvoll über Menstruation nachgedacht haben. Aber der Punkt ist, diese Anekdote kann man übertragen auf die Daten, mit denen KI trainiert, Alke. Und das ist ein Problem.
Auf jeden Fall. Also es gibt da ein sehr schönes Buch, das Buch heißt Sprachmaschinen von Roberto Simanowski, der versucht hat, aus einer medienphilosophischen Perspektive sich diesem Thema zu nähern. Und das Problem ist tatsächlich noch viel, viel größer, weil es geht nicht nur um Gender, sondern es geht auch um Kulturbegriffe dabei. Die ganzen Daten, sagen wir mal so, eine bewusste, klare Datensammlung hat mit Sicherheit nicht erst 2000 angefangen. Die gab es ja auch schon vorher. Das sind solche harmlosen Institutionen wie Statistisches Bundesamt zum Beispiel, die ja auch schon Daten sammeln, aber es sind auch große digital getriebene Datensammel Ideen. Also jedes KMU, das ich hier kenne, ist dabei, alle Daten zu sammeln, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Und unsere Gesellschaft, in der wir leben, ist noch eine massiv patriarchal geprägte Gesellschaft. Ergo sind die Daten, die resultieren, durch unser Weltbild geprägt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen das jetzt alles umdrehen und innerhalb von 5 Jahren muss die Welt eine andere sein, sondern die Kämpfe um Gleichberechtigung und die Kämpfe um Anerkennung der Besonderheiten von allen Geschlechtern, die sind ja noch voll am Gange, aber das Datenmaterial dazu ist keine 10 Jahre alt in der breiten Masse. Und es ist ausschließlich westliches Datenmaterial, westliches Kulturgut, westlich in dem Sinne, als das, was dort abgebildet wird in den Daten, auf die Hauptnutzerinnen und Nutzerquellen abzielt, die aus Nordamerika und Europa kommen. Sodass ganz viele andere Konzepte, die aus anderen Kulturen kommen, also zum Beispiel aus hinduistischen Kulturen, argumentiert jetzt zum Beispiel Szymanowski, einfach nicht abgebildet sind. Und dann natürlich auch in Bezug auf Gender, auf Rollenbilder, auf tradierte Verständnisse von Familien und so weiter. Ich mach's nochmal an dem Beispiel, also das Beispiel ist total toll, weil bei mir im Kopf passiert dann immer so diese Frau in der Schwerelosigkeit, wo dann so ein Tampon durchs Bild fliegt. Ich habe so gefeiert, als ich das gesehen habe. Das war ein unglaublich lustiges Bild. Wenn wir in die Medizin gucken, dann gibt es einen medizinethischen Grund, warum an jungen Frauen im reproduktionsfähigen Alter, das ist so ein medizinischer Begriff, keine medizinpharmazeutischen Experimente durchgeführt werden dürfen, weil manchmal die Auswirkungen auf Schwangerschaft, Geburt, Menstruation und Zyklus einfach nicht vorliegen und auch nicht erforscht werden dürfen in diesen frühen Phasen. Es ist eventuell ethisch ein guter Grund, hat aber den Nebeneffekt, dass viele Medikamente am Ende verordnet werden für junge Frauen, die nie an jungen Frauen erprobt worden sind. Es gilt aber auch für Menschen mit anderen Hautfarben. Es gilt auch für Menschen mit extrem unterschiedlichen Körpergrößen, also sehr fettleibige oder sehr dünne Menschen und so weiter und so fort. Und es ist nicht immer beabsichtigt. Ich würde jetzt an der Stelle quasi mal eine kleine Optimismuskeule rausholen und würde sagen, wenn wir jetzt die KIs, diese großen generativen Sprachmodelle, begreifen würden als quasi gesellschaftliche Studien, dann zeigen die uns sehr genau, was in den letzten 30 Jahren an Bildern in unserer Gesellschaft gewesen ist. Und wenn wir jetzt so weit wären, könnten wir sagen, okay, ich sehe jetzt, dass meinetwegen Polizisten in der Regel, also nicht gegendert jetzt, eine bestimmte Größe haben, eine bestimmte Haarfarbe und eine bestimmte Hautfarbe. Und jetzt arbeiten wir ganz gezielt dagegen, indem wir, ganz egal ob der KI oder dem Personal bearbeitenden Menschen, vermitteln, ich möchte jetzt bitte so und so viel weibliche Personen einstellen, um an irgendeiner Stelle vielleicht auch die Entscheidung zu treffen. Und das ist jetzt so ein bisschen dieses im Himmel ist Jahrmarktbild, dass wir sagen, okay, wir schmeißen das Trainingsmaterial jetzt weg und nehmen ein neues Trainingsmaterial, das vielleicht eine neue gesellschaftliche Realität abbildet. Ganz gemein ist, dass bestimmte politische Richtungen ganz gezielt Social Media benutzen, um dort eine bestimmte Datenspur zu legen. Und diese Datenspur fängt an, indem zum Beispiel sehr traditionelle Frauenbilder vermittelt werden. Und auch diese Datenspuren sind alle, weil die werden ja nicht gefiltert, die sind alle am Ende in den Datenbeständen drin. Und dann entstehen auf einmal, obwohl wir sagen, wir sind jetzt progressiv und innovativ und gleichberechtigt orientiert für alle Geschlechter, dann kommen auf einmal über die Auswertung von Social-Media-Beiträgen nicht nur Transgender-Aspekte rein oder Pro-Feminismus-Aspekte, sondern es kommen auch wieder Aspekte rein, die zum Beispiel aus dieser Tradwife-Ecke kommen, was einfach ein sehr stark verzerrtes Bild ist. So, die Frage ist dann, welche Machtstruktur, weil das war ja dahinter, bestimmt, welche Daten zum Training der KI genutzt werden. Und das ist nach wie vor leider eine sehr stark konservativ ausgeprägte Machtstruktur.
Ja, das hängt jetzt nicht nur daran, dass das Silicon Valley eher weiß-männlich dominiert ist. Man könnte sagen, weiß-asiatisch-männlich. Da gibt es beim KI-Kontext auch schon eine gewisse Schlagseite hin zu vor allem chinesischen Perspektiven. Das große Aber, was man hier wieder reinbringen muss, ist, durch die Art und Weise, wie große Sprachmodelle funktionieren und wie sie trainieren, muss man sich immer vergegenwärtigen, dass dieses Stochastische, was du sagst, was so eine Ähnlichkeitsproduktion bedeutet, dass das Strukturen, Denkmuster, Strategien immer und immer wieder wiederholt und dass man wirklich aufpassen muss, dass man die nicht unbewusst mit hineinbringt. Das Thema ist da unbewusst. Ich möchte jetzt gar nicht unterstellen, dass so viel von dem, wie KI heute auch teilweise gegen Frauen gerichtet scheint, dass das absichtsvoll ist. Das möchte ich zunächst zumindest nicht unterstellen. Aber wenn eine weibliche Perspektive fehlt, dann spürt man das bis in die Instrumente hinein und manchmal an sehr überraschenden Stellen. Es gibt von einer der wichtigsten Frauen im Bereich künstliche Intelligenz, die skandalöserweise bis jetzt den Turing Award nicht bekommen hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass in den letzten 10 Jahren gar keine Frau den Turing Award bekommen hat, also quasi den Nobelpreis für künstliche Intelligenz. Und in diesem Jahrtausend, glaube ich, erst 2 oder 3. Ja, dabei wurde der an über 30 Menschen vergeben in diesem Jahrtausend. Diesen Einschub, Fei-Fei Li ist gemeint an dieser Stelle, eine der wichtigsten Frauen im Bereich KI, die hat berühmterweise gesagt, wenn du nicht am Tisch sitzt, dann stehst du auf dem Menü. Will sagen, wenn du deine eigene Perspektive in der Technologie nicht mit reinbringst in solche sehr prägenden Bereiche wie große Sprachmodelle, wie künstliche Intelligenz insgesamt, dann landest du früher oder später auf der Seite der Verlierenden. Und also das ist on the menu, man wird halt gegessen. Ne? Das kann man sehr, sehr buchstäblich betrachten. Das ist vielleicht eine fast perfekte Überleitung, Alke, von diesem großen Komplex Gesellschaft und Frauen hin zu unserem Punkt, wo sind denn die Vorteile für Frauen bei künstlicher Intelligenz? Ich bin der Meinung, dass es sie gibt. Und wo siehst du die?
Ja, das ist wieder eine ganz schwierige Frage, weil ich sehe gar nicht ausdrücklich Vorteile für Frauen. Wo ich Vorteile sehe, ist, dass man die Möglichkeit hat, in Diskussionsräume zu kommen, wo es um Selbstermächtigung geht. Wenn ich mir überlege, wie ich aufgewachsen bin und ich komme aus einem sehr fortschrittlichen Haushalt aus dem Westen Deutschlands, dann war ich doch sehr überrascht, wenn ich aus meinem Elternhaus rausgegangen bin, in andere Elternhäuser geguckt habe, festgestellt habe, dass Menstruation da ein Tabuthema ist oder weibliche Sexualität ein Tabuthema ist. Und das war es bei uns zu Hause nie. Also Psychologenhaushalt halt, ne? Diese Themen sind heute keine Tabuthemen mehr. Also ich kann zum Beispiel auch als Elternteil von 2 Kindern im Pubertätsalter gewisse Dinge offen mit denen reden, ohne dass Schamgefühl entsteht, weil sie eben auch zum Beispiel in Social Media offen geredet werden. Und da sehe ich insbesondere für junge Frauen, die sehr oft in Situationen sich befinden, die Schamgefühl provozieren, eine große Chance. Also wenn sie zum Beispiel sagen, meine Güte, wie groß ist die Anzahl der Frauen, die sexuell übergriffigen Verhalten ausgesetzt gewesen sind. Oh mein Gott, mir ist es auch passiert, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit. Das heißt, dieses Benutzen der Öffentlichkeit für die Darstellung von Weiblichkeit, von Menstruation, von Übergriffigkeit, von männlichen Mitgliedern der Gesellschaft sozusagen, diese öffentliche Diskussion sehe ich als großes Potenzial für junge Frauen, auch dort in die Selbstermächtigung zu kommen und auch zu sagen, ja, so geht es mir auch. Oder ja, das ist mir auch passiert. Oder auch zum Beispiel Kanäle, die weibliche Genitalien diskutieren, ohne Schamgefühl, ohne, also als biologisches Konstrukt, die auf einmal einen aufklärerischen Charakter haben, der sehr wertvoll ist für junge Frauen, die diese Themen vorher als Tabuthemen ganz anders behandelt haben als junge Männer zum Beispiel. Das gleiche Material steht auch für junge Männer zur Verfügung. In diesem Bereich sehe ich das schon als Instrument der Bewusstheitsschaffung von jungen Frauen, insbesondere jungen Frauen, natürlich auch älteren Frauen. Wo ich wenig Chance sehe, ist auf dem Markt. Du hattest ja mal gesagt, dass du den Eindruck hast, dass da für junge Frauen jetzt sehr viel mehr Marktchancen sind, in die Sichtbarkeit zu kommen und zum Beispiel Business aufzumachen. Da bin ich mir nicht so sicher. Da hätte ich gerne deine Einschätzung nochmal von.
Also ich ertappe mich selber häufiger dabei, und das kann hier auch der Fall sein, dass ich aus einer Studie mit positiven Anhaltspunkten, und ich würde sagen, mehr weibliche Beteiligung in einem Bereich, wo zum Beispiel laut OECD kaum 22% der Forschenden weiblich sind, das ist im KI-Bereich so. Also solche Zahlen sind nicht besonders ermutigend. Ebenso, wenn man sich die Nutzerschaft von künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT anschaut, das ist häufig weit überwiegend männlich durch die Bevölkerung betrachtet, das ist erstmal entmutigend. Und dann ertappe ich mich selber, wie ich so eine Studie sehe mit positiven Zahlen und sofort möchte, dass es dadurch besser werden kann. Und ich will gar nicht sagen, dass meine Position da zu freudig erwartend ist, aber ich mache die an ganz handfesten Zahlen fest. Deswegen auch diese Äußerung, von der du gerade sprachst, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, dass Frauen strukturelle Vorteile haben können von KI, ob sie die dann nutzen oder nicht. ob man sie lässt zu nutzen oder nicht, das sind noch andere begleitende Fragen. Aber es gibt eine Zahl, die zum Beispiel von Pew Research veröffentlicht worden ist. Ein sehr bekanntes, großes amerikanisches Forschungsinstitut, was zum Beispiel öffentliche Meinung angeht, aber auch in vielen gesellschaftlichen Fragen, erheben sie interessante Statistiken. Die haben 2024 herausgefunden, dass zwar Männer häufiger KI-Tools nutzen, dass Frauen generative künstliche Intelligenz, also Chatbots, aber viel stärker für Bildung, Kommunikation und Alltagsorganisation nutzen. Alltagsfragen. Gerade der Punkt mit Bildung und Kommunikation, den halte ich für ziemlich essentiell. Denn im Zweifel kann man es darauf zurückführen, dass Männer das eher so in einem Hobbybereich machen oder in so einem halbberuflichen Bereich, wo sie dann irgendwas zusammenhacken. Und dass es Frauen aber eher merken, ich habe hier ein Bildungsinstrument und möchte das auch für Bildung benutzen. Wie gesagt, geht es hier um Durchschnittswerte. Also das, finde ich, kann man als Erkenntnis schon erstmal stehen lassen. Und der zweite Punkt ist einer, der im Prinzip zusammenhängt mit einer der wichtigsten feministischen Kategorien des 20. Jahrhunderts. Das ist nämlich die Linguistik. Ja, denn der Vorläufer der Programmierung ist die Sprache. Die Sprache quasi als eine Art kulturelle Programmierung zu begreifen. Und jetzt geht die Programmierung so mit irgendwelchen Programmiersprachen wieder zurück in Richtung Sprache. Und bei der feministischen Linguistik war total klar, wir haben in der Sprache Machtstrukturen, die da verborgen sind, die da eingewoben sind und die Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung sein können. Und jetzt haben wir die Situation, dass Sprache nicht nur sehr viel mächtiger geworden ist, Sprache herrscht inzwischen zu einem Teil über Technologie, weil Sprache Technologie programmieren kann. Und das macht mir eben auch Mut, dass mehrere experimentelle Studien zeigen, zum Beispiel Stanford 2024 ebenfalls vom Human-Centered AI-Institut, dass je besser die Sprachkompetenz ist, und die ist im Schnitt bei Frauen deutlich höher, umso erfolgreicher können Menschen prompten, umso erfolgreicher können sie KI dazu bringen, genau das zu tun, was sie möchten. Das ist ein Anzeichen. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Darauf kann man aufbauen. Ich sehe, wir sind jetzt noch nicht bei der kompletten KI-Abschaffung des Patriarchats, aber es ist so eine Art Hoffnungsschimmer, den man vielleicht ins Feld führen kann, wenn man sieht, aha, wenn es um KI-Verwendung geht, dann sind Frauen jetzt noch nicht so weit vorne mit dabei.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber für mich hat das tatsächlich, der Schwabe würde sagen, Geschmäckle. Und zwar deswegen, weil Frauen Bildung schon immer als Chance des Aufstiegs in patriarchalen Strukturen begriffen haben. Und es gibt zwei Formen von Müttern sozusagen oder auch Vätern, meistens sind es aber die Mütter, die ihre Kinder, vor allen Dingen ihre Töchter, in Bildung schicken, in Leistung schicken, damit sie eine bessere Startposition im Berufsleben haben. Wenn man sich Schülerinnen und Schüler anguckt, dann sind die Schülerinnen häufig die Leistungstragenden und die Jungs hinken hinterher. Das Ding ist einfach, wenn ich sage, ich möchte eine gleichberechtigte Gesellschaft haben, dann ist für mich, ich sag's mal in einer ganz großen Klammer, die Digitalität ein großer Schritt dahin, der gleichberechtigte Strukturen hilft zu schaffen. Und zwar ganz pragmatisch, ganz ohne KI jetzt gedacht. KI kommt da auch mit rein, aber sortiert sich in den Kanon der Digitalität ein, dass wir Menschen haben, die in Leitungspositionen gehen können, weil sie per Smartphone erreichbar sind, weil sie auch, während sie dabei sind, für einen Kindergeburtstag einzukaufen, kurz eine Nachricht absetzen können, um jemanden zu informieren. Und diese Strukturen, das klingt so ein bisschen komisch und abgedroschen, aber ich habe das oft genug gehabt. Ich bin alleinerziehend und als meine Tochter noch sehr, sehr klein war, saß ich manchmal mit ihr auf dem Spielplatz. Ich wusste, ich habe wichtige Deadlines. Es hat mich wirklich geplagt. Ich hatte aber keinen, der sich um das Kind kümmern würde. Und meine Tochter fand auf dem Spielplatz einen Spielbuddy, also eine Spielpartnerin oder einen Spielpartner und war dann wirklich richtig, richtig doll beschäftigt, sodass ich einen freien Raum gehabt habe. Menschen mit kleinen Kindern kennen sowas. Und ich hätte damals wirklich, ich hätte ein Jahr meines Lebens dafür gegeben, wenn ich die Chance gehabt hätte, mal kurz die E-Mails zu checken auf meinem Smartphone, was mir wenige Jahre später dann möglich gewesen ist. Und das ist richtig cool. Oder virtuelle Konferenzteilnahme für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit kleinen Kindern. Und das, was es braucht dafür und auch was es braucht für eine Zukunft der KI, ist tatsächlich nicht, dass die Mädchen jetzt mit ihren Kommunikations- und Denkstrukturen, die Jungs jetzt abhängen, sondern dass Mädchen mit Jungs reden und Jungs mit Mädchen reden und sie gemeinsam eine neue Realität schaffen. Da bin ich jetzt der Idealist, wo ich sage, wow, wenn ich sehe, wie viele Männer die Chance haben, jetzt in der Erziehung ihrer Kinder allein körperlich anwesend zu sein und auch geistig anwesend zu sein, weil ihnen digitale Arbeitswelten überhaupt erst den Freiraum geben, erfolgreich zu arbeiten und an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt zu sein, dann kann ich nur sagen, was für eine schöne neue Welt, das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, in dem Moment, wo männlich gelesene Personen als Väter sich in die Rolle der Erziehungsberechtigten und Erziehungsverantwortlichen genauso einbringen wie die Mütter oder die weiblich gelesenen Personen oder was auch immer das dann ist, dann entstehen Freiräume, die auch Frauen nutzen können für berufliche Selbstverwirklichung, die auch Frauen nutzen können, um voranzukommen. Für viele ist tatsächlich das Familienkonstrukt dann ein Moment des Beinstellens, wo sie sagen, oh Gott, ich traue mich nicht, ich habe andere Prioritäten, ich habe keine Zeit, ich habe auch gerade hormonell nicht die Energie, diesen Kampf, diesen männlichen Kampf durchzuführen. Es braucht einfach sehr, sehr viel anders geartete Energie, um seinen Mann zu stehen als Frau. In dem Moment, wo Männer sich in diesen mehr sozial orientierten Aktivitäten stärker einbringen, weil die digitale Welt ihnen ihren Gestaltungsraum nach wie vor offen hält, können auch Frauen diesen Raum zum Wachstum nutzen. Insofern, ich widerspreche dir gar nicht, ich würde es gar nicht so sehr auf KI fokussieren, sondern würde sagen, es ist die große Chance der Digitalisierung, wenn wir sie gut und zielgerichtet einsetzen.
Gut und zielgerichtet einsetzen. Digitalisierung, das ist genau das Stichwort, wenn wir uns jetzt auf der Zielgeraden mal um diesen dritten Themenkomplex kümmern. Einen, den man weder abschließend noch erschöpfend und schon gar nicht undifferenziert betrachten sollte. Es geht nämlich um KI und Macht. Und jetzt nicht nur oder eigentlich hauptsächlich nicht politische Macht, sondern die Macht, die in KI drin wohnt, die ganz offensichtlich spätestens mit den großen Sprachmodellen nochmal exponentiell größer geworden zu sein scheint, aber auch immer wieder an Grenzen stößt. Alke, wie mächtig ist KI wirklich? Will sagen, wo sind die Grenzen? Wo werden die Grenzen in 2-3 Jahren sein? Und was müssen wir jetzt berücksichtigen, um dieser Macht gesellschaftlich auch nur halbwegs gerecht zu werden? Das sind so die Fragen.
Du hast es eben schon selber ganz toll gesagt, indem du auf die Linguistik verwiesen hast. Und du hast gesagt, was im Grunde hast du etwas gesagt, was sich übersetzen lässt in, wie wir denken und reden, bestimmt, wie wir die Realität sehen. Das geht zurück bis auf Wittgenstein und auch auf ältere philosophische Konstrukte. Die Grenzen meiner Worte sind die Grenzen meiner Welt, ist so das bekannteste Zitat dabei. Wenn wir eine KI benutzen, ganz egal welche, zum Beispiel, um uns Texte zusammenzufassen im Internet und wir glauben dem Ergebnis dieser KI, dann sitzen wir in einer Bias-Falle. Es gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube 12 verschiedene Bias-Formen. Irgendeine finden wir unter Garantie da drin. Und jetzt gehen wir auf dieses Thema Macht und sagen, wer bestimmt denn, was in dieser KI jetzt ausgegeben wird? Also es gibt ja Menschen, die sagen, dieses Material gehört zum Training, dieses Material muss raus. Dieses Material ist in einem Systemprompt noch nach dem Training der KI nochmal feinjustiert. Also zum Beispiel zeigt 50% der generierten Bilder mit hellhäutigen und 50% mit dunkelhäutigen Menschen an. Sowas kann man über Systempromptings nochmal rein dirigieren sozusagen in die KI. Und es gibt die Leute, die dann am Ende sagen, dieses Ergebnis gibt eine KI für folgende Zielgruppe aus. Und das sind alles Machtstrukturen. Macht besteht darin, die Hoheit zu haben, Daten auszuwählen für das Training der KI. Macht besteht darin, die Hoheit zu haben, die Systemprompts oder per Prompt Injection zu definieren, was darf die KI ausgeben, was darf die KI nicht ausgeben. Und diese Macht sitzt bei Personen und bei Konzernen. Damit denke ich, ist diese Frage, wer übt Macht aus, sehr klar definiert. Macht üben diese Menschen aus, und das ist auch historisch schon immer so gewesen, die die Deutungshoheit über Material haben, um das in die Öffentlichkeit zu tragen.
Das ist auch der Auftakt zu einer Diskussion, die jetzt langsam in die deutsche Technologieszene auch unter dem Stichwort digitale Souveränität getragen worden ist. Digitale Souveränität, also als ein Begriff des, wie unabhängig können Deutschland, können Europa von amerikanischen oder chinesischen Unternehmen sein? Gerade im Bereich künstliche Intelligenz eine extrem existenzielle Frage, über kurz oder lang. Aber dass die Diskussion, die da geführt wird, heißt zum Beispiel Open Source. Warum Open Source? Wir haben, was die eben von dir angesprochenen Systemprompts angeht, also die Basisanweisungen für eine KI, wie sie sich verhalten soll, wenn man nichts reinschreibt, was sie rausgeben darf und was sie nicht rausgeben darf. Also es ist so das Grundregelwerk. Das sind Systemprompts. Und die sind ein paar Mal geleakt worden bei den großen Plattformen, na, sehr interessante Einblicke bekommen. Da steht jetzt auch nichts komplett Überraschendes drin, wo man denkt, um Gottes Willen, das hätte ich ja nie gedacht. Aber, und das ist halt das Interessante, wenn wir Open-Source-Modelle anschauen, also KI-Modelle, und da gibt es inzwischen auch wirklich gute, große Sprachmodelle, die Software für solche Chatbots, die ganz offen sind, wo man reinsehen kann, wo man was verändern kann, wo man auch sagen kann, oh, diese Datensatztrainings, die gefallen mir vom Ergebnishorizont her nicht wahnsinnig gut, ich möchte das mal ein bisschen anders aufsetzen. Da könnte ein Teil der Antwort drin liegen, weil, ganz offensichtlich, liegt hin oder her, wenn ich einen Open-Source-Ansatz habe, dann kann ich sagen, hey, die KI, die wir verwenden, in Institution A, in Land B, in Unternehmen C, die soll bestimmten Werten gehorchen, die für uns jetzt gerade wichtig sind. Das darf ja jeder und jede so machen, wie er oder sie mag. Und da wäre ein möglicher Ansatz, um zu sagen, Macht ist da, sie wächst, das bestreitet fast niemand, dass die Macht von KI wächst. Sie muss irgendwie handhabbar bleiben. Siehst du da in Open Source so eine Lösung, gerade aus europäischer Sicht, wir sind ja mehr oder weniger leider von Großmächten umgeben, die sich nicht ausschließlich in positive Richtungen entwickeln, um es mal so auszudrücken. Siehst du da im Open-Source-Bereich einen Lösungsansatz für dieses Problem, was du geschildert hast mit Macht und KI?
Ich denke schon, weil Open-Source etwas ermöglicht, was bei uns im europäischen Raum dann eine eigene Machtstruktur darstellt. Wenn wir in Europa Open-Source entwickeln, bedeutet das, dass wir über die Ländergrenzen hinweg entwickeln können. Und auch aus diesen sehr dominanten Ländern noch Menschen abgreifen können, die dem Open-Source-Gedanken folgen. Der Open-Source-Gedanke ist ja ein sehr alter Gedanke in der Informatik, der auch was zu tun hat mit Arbeitsethik und auch vor allen Dingen etwas zu tun hat damit, dass wir sagen, es gibt kein hoheitliches Recht auf die Programmierung dieser Maschine aus der gesellschaftlichen Perspektive heraus. Es gibt Produkte, die haben dann einen Verkaufswert und alles andere entsteht aber quasi, da gibt es so einen schönen Begriff, komischerweise immer in Englisch, Knowledge of the Masses, also das Wissen der Massen da drin. Was wir in Europa nicht so breit haben, ist, wir haben durch unsere Datenschutzgrundverordnung, die ich sehr, sehr positiv empfinde, per se und dann im Detail vielleicht nochmal kritisch diskutieren könnte. Das machen wir aber nicht hier.
Danke für den ergänzenden Zugang.
Ja, also es sind zwei Sachen. Ich bin immer zwischen Woll und Weh. Das eine ist so, dass ich sage, oh Gott, zum Glück haben wir sie. Und auf der anderen Seite sage ich, ach verdammt, können wir wieder nicht machen, weil. Und das ist sehr, sehr schwierig. Es ist ein Eiertanz, auch für die Ethik auf diesem, ein Eiertanz auf dem Drahtseil wäre jetzt doppelt gemoppelt, aber vielleicht beschreibt es die Situation ganz gut. Im Bereich Open Source haben wir dann die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzern sagen, hallo, wenn du dich hier dran beteiligst, dann möchten wir deine Daten sammeln für das Training von XYZ. Und ich glaube, der große Unterschied kann darin bestehen, dass wir sagen, bis jetzt ist es so, dass diese riesig großen Konzerne Daten einfach nehmen können, ohne zu fragen. Und das andere wäre dann, dass wir sagen, okay, wir erkennen an, dass Daten ein Machtinstrument sind und wir stellen diese Daten freiwillig bereit, weil wir uns dafür entschieden haben, das zu tun. Aber es ist auch wieder so eine im Himmel ist Jahrmarkt-Situation. Mhm. Macht und Verantwortung hängen da sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und jetzt ist es halt sehr komfortabel, wenn ich jetzt GPT einsetze oder Gemini oder Claude, es ist fast egal, oder auch DeepSeek, dann kann ich sagen, ach Gott, ja, da ist jetzt halt irgendwas nicht so gut gelaufen, das gefällt mir nicht so gut, aber schuld sind die Amerikaner oder die Chinesen. In dem Moment, wo ich sage, wir machen das Open Source und im europäischen Kontext, müssen wir auch sagen, okay, und dafür tragen wir die Verantwortung. Und zwar in jeder Hinsicht. Und das ist dann eine sehr unbequeme Diskussion. Dem müssten wir uns aber dann stellen.
Du hast gerade nicht nur die DSGVO angesprochen, zu der man auch unterschiedliche Haltungen haben kann. Ich bin erstmal auch froh, dass wir in Europa ein anderes Konzept von Datenschutz haben, auch als Instrument zum Schutz gegen die Regierung. Ja, das ist so ja ursprünglich aufgebaut worden. Wir sehen jetzt in den Vereinigten Staaten, wie schnell Daten verwendet werden können gegen Menschen, die sie früher mal oder irgendwann zwischendurch oder Freunde von ihnen freiwillig abgegeben haben. Das sehen wir zum Beispiel in der großen Diskussion um Menschen, die dort von der Behörde ICE unter teilweise absurden Bedingungen gejagt und abgeschoben werden. Das nur nebenbei. Ich bin da sehr froh und gleichzeitig sehe ich auf Macht bezogen gerade in der DSGVO, ja, final in Kraft getreten 2018, wenn ich mich richtig erinnere, am 25. Mai. Ich habe dazu mit einem der Väter der DSGVO, Jan-Philipp Albrecht, zweimal Podcast gemacht, vorher und nachher. Die spannende Diskussion da ist aus Sicht der Macht, dass für mich die DSGVO und leider zu einem guten Teil auch der AI Act klassische Instrumente sind, des gut gemeint, aber nicht ganz so gut hinbekommen. Und zwar genau, was Macht angeht. Denn gerade so große Plattformunternehmen wie, sagen wir mal, Meta inzwischen, damals Facebook, die konnten sich ganz fabelhaft mit der DSGVO anfreunden, weil sie da ein paar Formulierungen reingebracht haben über intensives Lobbying, die ihnen ermöglicht haben, mehr oder weniger alles zu tun, was sie wollten, wenn sie ausreichend viele Anwälte bezahlen können. Und das können sie. Gleichzeitig habe ich als kleiner Digitalunternehmer in einer Vielzahl von Projekten eine Vielzahl von im Schnitt ziemlich teuren Folgen gehabt. Ja, zum Beispiel musste ich ein WordPress-Plugin nachprogrammieren lassen. Ich hatte einen Blog aufgesetzt für eine große deutsche Institution. Das war zu Ende gegangen. Ich dachte, der Blog ist einigermaßen immer noch interessant. Ich musste ihn abschalten, weil es nicht mehr DSGVO-konform war. Wenn es zu teuer gewesen wäre, den weiter aufrechtzuerhalten. So geht es sehr vielen. Es gibt Leute, die trauen sich kaum irgendwie eine Chatgruppe für einen Kindergarten aufzumachen, weil sie Angst haben, plötzlich irgendwie datenschutzseitig nicht mehr und so weiter und so fort. Das ist ein Bürokratiemonster geworden. Das geben sogar diejenigen zu, die dem positiv gegenüberstehen. Ich würde also sagen, man kann unterschiedliche Haltungen haben. DSGVO, AI Act. Wir brauchen unbedingt eine bestimmte Form von Regulierung der Macht, die hinter KI steht, bin ich absolut hundertprozentig dabei. Ich habe bloß eine Spur, sagen wir mal, Begeisterung verloren, was die Brüsseler Administration und deren Kraft zur sinnvollen Umsetzung von Regulierung angeht. Ja, insofern.
Bin ich bei dir.
Ich habe halt keinen Bock, dass wir versuchen, diese Macht zu regulieren und am Ende ist durch ganz viele verschiedene, können wir an anderer Stelle besprechen, Faktoren, die Macht der ganz großen Konzerne und Plattformen fast ungebrochen und bei den vielen kleinen und kleineren und auch Startups und auch Unternehmen und auch europäischen Unternehmen, auch großen Unternehmen in Europa, die halt sich ein bisschen moralischer selbst empfinden, als das andere Konzerne tun, bei denen ist dann sofort ein Blocker da und die können nicht weitermachen. Ja, und wir haben das sehr häufig gehabt. Für mich ist deswegen dieser Teil der digitalen Souveränität, Alke, eine der ganz zentralen Machtfragen, wo man vielleicht auch unbequeme Antworten, du hast gerade von unangenehmen Antworten, ich würde sagen unbequeme Antworten finden, ja, muss, aus allen Perspektiven. Ist nicht die größte Chance, dass wir in KI, in KI-Plattformen, in der nächsten großen Welle der auch wirtschaftlichen Umsetzung von Technologie, nämlich künstliche Intelligenz, ist nicht die größte Chance, dass wir Einfluss haben, demokratischen Einfluss auf diese Machtstrukturen, wenn wir in Deutschland und Europa große KI-Unternehmen haben? Ist das nicht eigentlich der wichtigste Hebel?
Ja, einerseits schon, aber ich glaube, wir haben noch einen viel wichtigeren Hebel. Wenn ich auf der einen Seite so ein stark marktschreierisches Verhalten beobachte, dann frage ich mich, wem nutzt das? Wenn wir GPTs, Copilots und so weiter gratis unters Volk schmeißen, dann gucke ich dahin, wo sind die Geldflüsse, wem nutzt das? Und dann kann man ja überlegen, wem nutzt jetzt was genau dabei? Damit will ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel Windows 11 ausgestattet mit einem Standard Copilot auf den Rechnern installiert wird und gesagt wird, wenn wir jetzt nur noch Rechner fahren können, die mindestens zu Windows 11 Arbeit in der Lage sind, dann ist die Gegenbewegung, dass wir sagen, dann installieren wir halt Linux. Und dann haben wir auf einmal gar nicht mehr die Notwendigkeit, Microsoft-Produkte zu benutzen, dann benutzen wir die aus dem Open-Source-Bereich. Und die große Macht in Europa in der Digitalwelt besteht jetzt darin, dass wir jetzt zum allerersten Mal seit der Vermarktung des PCs, um es mal so zu formulieren, also seitdem der PC in den 70er Jahren salonfähig wurde, stehen wir jetzt zum allerersten Mal an der Stelle, wo wir sagen können, okay, wollen wir das überhaupt? Wollen wir nicht eigentlich, auch was unsere Rechentechnik angeht, eine Welt haben, in der wir entscheiden können, wollen wir eine KI oder wollen wir nicht? Das ist der eine Teil der Antwort. Insofern ja, Europa. Und ich weiß nicht, ob es jetzt ein Pendant geben muss zu OpenAI oder zu irgendwas anderem oder zu Meta. Ich glaube, diese Pendants muss es gar nicht geben, weil wir weder diese riesen gigantischen Datenzentren betreiben wollen, noch sie ökologisch, ökonomisch überhaupt betreiben können, weil zum Beispiel ja auch der Chipmarkt gerade leergefegt ist und so weiter und so fort. Also da hängt sehr viel geopolitisches Machtgezerre dran an dieser ganzen KI-Blase. Das zweite ist, aus meiner Perspektive ist im Bereich Deutschland, aber auch Frankreich, Italien, Spanien, darüber hinaus kann ich es nicht beurteilen, in dem ganzen Bereich kleine und mittelständische Unternehmen KI überhaupt nicht so angekommen, wie die das zielführend nutzen könnten. Und dann machen wir fast wieder einen Kreis zurück an den Anfang des Gesprächs, wo du gesagt hast, wie vermittelt man es? Wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel für ein Unternehmen, das an der oberen Grenze eines KMUs ist, Data Science und Machine Learning als Fortbildung anzubieten. Das ist jetzt quasi ein Freundschaftsdienst. Es ist einfach so, dass die Menschen, die jetzt in diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeiten, oft gar nicht wissen, wozu sie eine KI zielführend einsetzen können. Und in dem Bereich Data Science und Machine Learning kann man extrem gut mit KI arbeiten, ohne jemals ein ChatGPT angefasst zu haben oder ohne Copilot zu nutzen. Und da, denke ich, sitzt gerade im europäischen Raum ein enormer Bestand an Innovationspotenzial, wenn wir uns um die kleinen und mittelständischen Unternehmen mehr kümmern und dort Analysen fahren, wie können wir jetzt zum Beispiel Machine Learning, Data Science und so weiter, das sind ja Aspekte von KI, wie können wir die dort etablieren, wie können die zielführend da reingehen, wie können die Ergebnissicherung, Qualitätssicherung, Nachhaltigkeitssicherung, wie kann da der Weg sein? Und da suche ich die Diskussion in Deutschland. Ich glaube, da liegt auch unser Machtpotenzial.
Wenn wir von Macht und KI sprechen, vielleicht so als finale Überlegung, was glaubst du denn, wenn wir das jetzt ein bisschen ablösen von den geopolitischen Faktoren und auch von den wirtschaftlichen Faktoren, was der nächste Entwicklungsschritt in diesem Zusammenwirken von Mensch und Maschine sein wird? Weil nicht nur, dass das eine alte Diskussion ist, nicht nur, dass das intensiv auch immer wieder für Horrorstories sorgt, sondern auch, weil relativ klar ist, so wie wir heute KI verwenden und in einer Geschwindigkeit, wie wir das hier gesellschaftlich adaptiert haben, wird das der wichtigste Machthebel für die Teilhabe zumindest an wirtschaftlicher Arbeit werden. Und das wiederum bedeutet, wie siehst du, wie KI und Mensch in Zukunft zusammenwirken? Was wäre da dein Best-Case-Szenario für in 5 oder 10 Jahren und dein Worst-Case-Szenario in 5 oder 10 Jahren?
Mein Best-Case-Szenario sieht so aus, dass Menschen erkennen, wo das Daten- und Informationspotenzial dieser großen Rechenmaschinen tatsächlich liegt. Also Auswertung großer Datenstrukturen, Analyse großer Datenstrukturen in einer Art und Weise, wie es Menschen einfach nicht können. Und fast egal, ob das Genomdatenbanken sind oder ob das Bilanzdaten aus irgendeinem KMU, also kleinen mittelständischen Unternehmen sind, das ist fast egal. Die ideale Welt sehe so aus, dass die Datenanalyse in einer Art und Weise gefahren werden kann, dass sie zielführend ist und zwar ökonomisch, ökologisch, nachhaltig für alle Beteiligten. Ich vermute mal, dass der nächste Schritt in die Richtung geht, dass noch mehr in humanoide Roboter investiert werden wird, weil das aus dem asiatischen, aus dem chinesischen Raum konkret extrem nach vorne getrieben wird. Und dieser Schritt jetzt, diese enorme Rechenpower in Roboter zu bringen, einfach naheliegend der nächste Schritt ist. Das wird allerdings die Leistungsbreite dieser Roboter nicht erhöhen. Also die werden vielleicht humanoider wirken, sie werden aber nicht als Menschenersatz sozusagen agieren. Und ich denke, dass auf diese Phase der Begeisterung erstmal wieder das kleine Tal der Ernüchterung folgen wird, wo wir erkennen werden, naja gut, es ist auch nicht wirklich brandneu alles, sondern oft nur alter Wein in neuen Schläuchen. Nicht in jeder Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht schon. Und ich glaube, was wirklich, wirklich, wirklich in 5 bis 10 Jahren noch sehr viel deutlicher wird, ist, dass wir in ein Materialdefizit rennen werden. Also ich hoffe sehr, dass unsere Forschung im Bereich der Elektrotechnologie und Materialforschung dazu führt, dass wir ökologischer, ökonomischer, nachhaltiger Materialien finden, um diese Rechenpower auch bereitzustellen, weil ich glaube, da bewegen wir uns gerade in eine Sackgasse. Das ist meine Prognose für die nächsten 10 bis 15 Jahre.
Du hast jetzt quasi den positiven und den negativen Aspekt zusammen voneinander abgegrenzt. Das finde ich sehr gut. Das kommt dem sehr nahe, dass du mit so tiefer Sachkunde, vor allem auf deinem Instagram-Kanal, ohne es zu dämonisieren, zu verteufeln, trotzdem die kritischen Punkte sehr klar benennst. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil deines Erfolgs. Lieber Alke, danke, dass du hier im Podcast warst. War ein total erfrischendes Gespräch. Wir haben viele Parallelen, wir haben ein paar Unterschiede und ich glaube, dass die Debatte insgesamt diese verschiedenen Perspektiven braucht. Und das spiegelt sich nirgendwo deutlicher als aus meiner Sicht als in dieser Geschlechterfrage rund um KI, weil da so offensichtlich, ein paar Beispiele haben wir ja aufgezählt, weil da so offensichtlich ist, dass viele verschiedene Perspektiven, dass eine bestimmte Form von Diversität für fast alle Technologien nicht nur produktiv und konstruktiv ist, sondern eigentlich als Grundvoraussetzung verstanden werden muss, damit es sich überhaupt lohnt, die reinzugeben in dieses große Fortschrittsgetöse, was wir alle im Bereich KI spüren. Lieber Alke, A, vielen Dank, dass du da warst und B, würde ich dir gerne das Schlusswort und die Quintessenz nicht nur von diesem Podcast, sondern von diesem ganzen Themenkomplex in die Hand geben.
Herzlichen Dank. Erstmal, Sascha, ich habe mich irre gefreut, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Das ist ein Podcast, den ich selber sehr gerne höre. Ich bin total begeistert, dass ich heute Teil davon sein durfte, Teil von dieser Story auch sein durfte. Und das Fazit ist, es geht weiter. Es geht auch wahrscheinlich so weiter, dass wir beide, obwohl wir in einigen Punkten ein bisschen unterschiedlich positioniert sind, überrascht sein werden. Da bin ich sehr von überzeugt. Und ich hoffe einfach, dass wir auf die junge Generation mit ihrem Gestaltungswillen hoffen dürfen und dass wir auf die setzen dürfen, weil ich glaube, auch die jetzt heranwachsende Generation hat sehr, sehr viel mehr Power, Diversität, Kreativität, als wir ihr das zurzeit zutrauen. Und das wäre mein Hurra-Ruf für die, die nach uns kommen, am Ende dieses Podcasts. Danke, Sascha.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, bewertet sie gerne, teilt sie gerne in sozialen Medien. Und wir diskutieren über die Inhalte, über die einzelnen Thesen, über diesen ganzen Komplex innerhalb dieses Podcasts natürlich auf den großen Plattformen, Social-Media-Plattformen, amerikanischen und chinesischen Plattformen, um genau zu sein, nämlich vor allem auf LinkedIn, auf Instagram, auf YouTube und auf TikTok. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.